wollen Sie nicht bei uns bleiben?
Das wird die Hauptfigur in dem Film Vampir, der Traum des Alan Grey, gefragt. Dieser Alan Grey, eigentlich auf der Durchreise, kommt in einem Dorf an, das ein schauriges Geheimnis hat. Karl Theodor Dreyers Film aus dem Jahr 1932, die Filmmusik und die Partitur des Komponisten Wolfgang Zeller, die sich im Musikarchiv des DFF befindet, sind die Themen der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über die Aufführung des restaurierten Films mit restaurierter Filmmusik 2021 beim Festival in Bologna. Die Ausschnitte, die ihr später hört, entstammen allerdings dem Originalfilmton. Ich bin Naima Wagner, ich gehöre zum Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich habe mit meiner Kollegin, Sammlungsleiterin Eva Hielscher, gesprochen. Hallo Eva.
Hallo Naima.
Ja, es geht heute um den Filmmusikkomponisten Wolfgang Zeller, insbesondere seine Musik zu dem Film Vampir und um das Musikarchiv des DFF, für das unter anderem du ja auch zuständig bist.
Das stimmt.
Anlass für unser Gespräch heute ist vor allem der 130. Geburtstag Wolfgang Zellers, der am 12. September 2023 wäre. Ja, erstmal schön, dass du Zeit hast. Vielleicht fangen wir mal mit Wolfgang Zeller und seiner Biografie an. Kannst du uns so ein bisschen mal die biografischen Eckdaten nennen, bevor wir dann zu den Werken kommen, für die er besonders bekannt ist?
Ja, Wolfgang Zeller wäre dieses Jahr 130 geworden. Er ist 1893 geboren und 1967 verstorben. Er hat in der Stummfilmzeit angefangen, mit Filmmusik, Musik für Filme zu komponieren und bis in die späten 1950er, Anfang 1960er Jahre Filmmusik komponiert. Er hat schon als Kind angefangen, erst Geige zu spielen, Violine, und dann bereits in der Schulzeit soll er erste Kompositionen gefertigt haben. Nach dem Ersten Weltkrieg begann er dann wirklich größer für Orchester und Kammermusik zu komponieren, arbeitete in Berlin. Und seinen Filmstart hatte er dann in den 20er Jahren durch seine Verbindung, Kontakte zu Lotte Reiniger. Er hat die Ahmed-Partitur für Lotte Reinigers Film Die Abenteuer des Prinzen Ahmed komponiert. Was schon ein toller erster Film ist, um einzusteigen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja ein guter Start für eine Karriere in der Filmbranche.
Ja, absolut. Und er ist auch so in die Avantgarde-Welt reingekommen. Also sicherlich auch durch Lotte Reiniger. Und diese Komposition hat er dann auch mit Walter Rüttmann unter anderem zusammengearbeitet. Rüttmanns Melodie der Welt hat er unter anderem die Musik geschrieben. Melodie der Welt, der als erster abendfüllender deutscher Tonfilm gilt. Das ist im Jahr 1929. Und ja, er also auch so dann relativ schnell in die Zeit des Tonfilms mit eingestiegen ist. Natürlich dann auch den Film, den wir gleich noch etwas genauer besprechen werden, dann Anfang der 30er Jahre, 1931, 32, die Musik für Vampir von Karl Theodor Dreyer. In der NS-Zeit arbeitet Zeller auch weiter und komponierte Musik, unter anderem für eine Vielzahl von Dokumentarfilmen, Kulturfilmen, auch für den zerbrochenen Gug mit Emil Jannings. Er hat viele Unterhaltungsfilmen mitgewirkt, tatsächlich auch an Propagandafilmen, wie unter anderem Veit Harlans Jud Süß. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er dann zunächst bei der DEFA gearbeitet oder für die DEFA Musik komponiert, dann aber auch wieder im westdeutschen Bereich gearbeitet und dort dann auch Spielfilme wie Morituri musikalisch untermalt, der ja als erster Film gilt, der sich mit der Shoah auseinandersetzt.
Mhm. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch auch in der Biografie, dass er zum einen auch für nationalsozialistische antisemitische Filme tätig war und auf der anderen Seite dann aber auch später für Filme wie Morituri die Filmmusik gemacht hat?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil man auch ungerne Menschen was in den Mund legen möchte. Ich kann mir vorstellen, wenn man so seine Biografie und auch gerade die Filmografie seiner Musiken sich anschaut, dass es für ihn auf der musikalischen Ebene ich weiß es nicht, vielleicht kein Widerspruch war oder dass er, ne, dass er einfach weiter gearbeitet hat, weiterarbeiten konnte. Wie er aber wirklich jetzt unter anderem sich zu Jude Süß verhalten hat, das kann ich auch nicht sagen. Aber genau, ist natürlich schon auch sehr interessant, dass er eben in der Nachkriegszeit noch gerade Filme wie Morituri musikalisch bearbeitet hat und dass er auch dafür bewusst eingesetzt wurde.
Mhm. Also er war, das kann man, glaube ich, festhalten, an sehr vielen wichtigen Filmen der Filmgeschichte auch beteiligt. Er war, hast du jetzt gesagt, aktiv ab den 20ern noch in der Stummfilmzeit und bis in die frühen 60er. Also ja, durchaus ein langer Zeitraum, in dem er sehr viel komponiert hat.
Ja, genau. Er hat in den späten 50ern noch eine Partitur für Serengeti darf nicht sterben komponiert, ein Dokumentarfilm, der auch den Oscar als bester Dokumentarfilm erhalten hat und der Film, mit dem er dann eigentlich seinen Abschluss in der Komposition für das Kino gegeben hat, ist die Günter Grass-Adaption Katz und Maus aus dem Jahr 1966 gewesen.
Mhm. Dann würde ich sagen, wir kommen mal zu Vampir, oder?
Mhm.
Der Film, wie schon gesagt, aus dem Jahr 1932 von dem dänischen Regisseur Carl Theodor Dreyer. Vielleicht mal zu Beginn, was ist das denn für ein Film? Worum geht es? Vielleicht kannst du das erstmal so umreißen.
Ja, Dreyer natürlich so der große, vielleicht der größte dänische Regisseur, der unter anderem davor ja auch schon La Passion de Jeanne d'Arc gemacht hatte, die Passion der Jungfrau von Orléans aus dem Jahr 1928, Stummfilm. Und Vampir dann tatsächlich auch Dreyers erster Tonfilm war. Es ist, ja, man würde ihn wahrscheinlich doch als Horrorfilm bezeichnen, ein Vampirfilm, in dem ein Dorf von einem Vampir heimgesucht wird, dieser aber dann schließlich auch durch ein ich glaube, ich verrate da jetzt auch nicht zu viel, aber ein Pfahl durchs Herz unschädlich gemacht wird. Und die Hauptfigur des Films ist der junge Alan Gray, der eigentlich auf der Durchreise ist und aber auch ein großes Interesse am Übernatürlichen hat und im Endeffekt eine sehr tragende Rolle dann spielt, um zum einen auch dieses Geheimnis des Vampirs zu lüften, aber auch das Dorf oder die einzelnen Personen, unter anderem natürlich ein bis zwei nette Damen, dann aus den Fängen des Vampirs mit befreit. Genau, es ist ein Film aus der frühen Tonfilmzeit, der auch tatsächlich original eigentlich drei Fassungen hatte, also in drei Sprachfassungen herauskam, auf Deutsch, Französisch und Englisch. Und auch wenn es ein Tonfilm ist oder war, ist er sehr an die Stummfilmzeit angelehnt. Also irgendwie ist es auch ein Stummfilm, aber dann doch auch wieder nicht, da es ein Tonfilm ist, der im Ansatz und der Fundierung sehr in der Stummfilmzeit fundiert ist. Nicht nur genau, der Film hat unter anderem auch Zwischentitel, was man natürlich sehr aus der Stummfilmzeit kennt, die auch die Geschichte teilweise vorantreiben oder narrative Zwischentitel sind, aber auch auf der ästhetischen Ebene sehr viel visuelle oder eine sehr starke visuelle Aussagekraft besitzt. Aber darüber hinaus auch überwiegend die Musik als Klangkulisse nutzt, beziehungsweise der Ton des Films ist überwiegend ein musikalischer Ton, also Musik, die den Ton des Films ausmacht. Es gibt sehr reduzierte Dialoge, einige wenige Sprachdialogfetzen, ja, wenn man überhaupt von Dialogen sprechen möchte, aber auch diese Sprache sehr stark als Klangeffekte eingesetzt wird. Also wirklich auf der Tonebene auch sehr, sehr sich der Ästhetik des Stummfilms auch auf akustischer Ebene weiterhin sehr, sehr bedient. Zudem gibt es eben auch sehr, sehr deutliche Geräuscheffekte wie eine Glocke, die läutet, das Klopfen an der Tür, Hunde bellen und das in Kombination mit einer komplett durchkomponierten Musik.
Der Film beginnt, in dem Text eingeblendet wird, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, und wir lesen, dies ist das Fantasieerlebnis des jungen Alan Gray, der sich in die Studien des Teufelskultus und Vampiraberglauben versenkte.
Thank you.
Also zum einen kriegen wir natürlich schon das Thema vorweggenommen, zum anderen aber wird ja im Prinzip auch schon angekündigt, worauf ich mich einstellen kann, was eine gewisse Stimmung oder eine Atmosphäre oder auch eine Ästhetik angeht. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, ja, wie der Film aussieht und wie er auch über das Visuelle eine, ja, durch einen bestimmten Stil geprägt ist?
Ja, es ist ein sehr, sehr traumartiger Film, also auch ästhetisch, sowohl visuell als auch akustisch, sehr, sehr traumartig, beinahe surreal, wirklich eine sehr unheimliche Atmosphäre, die auch durch verschiedene Filter, also wirklich so was Verschwommenes teilweise besitzt. Und sich dies sehr, sehr aber auch verbindet mit der Musik, die von Anfang an so eine Erwartungshaltung oder sowas sehr Unheimliches, fast auch in Richtung Suspense gehend, was passiert denn da? Was passiert hinter der nächsten Biegung? Alan Grey, der am Anfang in so ein Hotel kommt, beziehungsweise dort anklopft und dort übernachtet, dann aber sehr schnell auch wieder auf die Suche geht nach Personen, beziehungsweise ihm wird berichtet von einer Person, die in Todesangst sein soll. Und das ist komplett immer untermalt mit so einer Art, ja, vielleicht auch fast Herzklopfen oder so einem trippelnden Geräusch, was sehr auf der Tonebene die Erzählung, aber auch das Visuelle vorantreibt, aber auch sich sehr damit verbindet und es unterstreicht.
Hast du noch ein paar Beispiele dafür, wie die Filmmusik eingesetzt wird?
Ja, es gibt diese Szene, nachdem Alan Grey in diesem Hotel angekommen ist und dann dort auch eine erst unheimliche Begegnung hat, dann das Hotel verlässt und über Felder, auch an einem Fluss entlang, läuft auf der Suche nach der Person, die dieser unheimliche Besuch ihm angekündigt hat. Und dort wird auf der Tonebene sehr, so eine Art, ich würde es als trippelnde Schritte umschreiben, so ein musikalischer Effekt erzeugt, der zum einen damit zusammenhängt, im Film werden immer wieder Schatten sehr interessant eingesetzt, Schatten, die sich teilweise auch lösen von den Objekten, die Schatten werfen. Und das ist in dieser Szene auch der Fall, ich glaube auch das erste Mal der Fall in dem Film, dass das sehr bewusst wird, dass diese Schatten eigentlich ein Eigenleben haben. Und das verbindet sich auf der musikalischen Ebene mit so einer Art Trippeln, was auch das Ohr und das Auge dann nochmal mehr leitet und zusammenbringt und ganz klar macht, da passiert irgendwie gerade was sehr, sehr Unheimliches. Und was ist das eigentlich da gerade, was passiert? Eine andere Szene ist, als eine Transformation stattfindet von dem Mädchen der Frau Leon, die vom Vampir gebissen wurde, Beißspuren am Hals aufweist. Sie liegt im Bett, wird versorgt, wird auch als Opfer gezeigt, aber auch auf der musikalischen Ebene ist die Musik sehr, sehr, sehr ruhig, sehr tragisch, eben diese Opferrolle unterstreichend.
Ach, könnte ich doch sterben.
Nein, Leon.
Ich weiß, ich bin verloren. Ich bin verdammt.
Und dann sieht man auf ihrem Gesicht plötzlich ein Grinsen entstehen. Und dieses Grinsen wird auch auf der Tonebene durch eine Änderung in der Musik untermalt. Also zum einen, dass sich die Musik selbst ändert, aber auch die Instrumentierung. Aber dass genau so etwas Ungewöhnliches auch eben nötig ist, um noch mehr zu unterstreichen, dass sie gerade in dieser Transformationsphase ist, um selbst zum Vampir zu werden.
Kommen wir doch jetzt mal zu dem Schriftstück, das sich bei uns im Archiv befindet, zu dem Film Vampir. Genau, vielleicht kannst du zum Start erstmal kurz sagen, was ist denn überhaupt eine Partitur? Wie kann ich mir das denn überhaupt vorstellen?
Genau, ich muss gleich vorab sagen, ich bin da auch weiterhin lernend, finde es sehr, sehr spannend, um gerade durch und in unserem Musikarchiv dort auch sehr, sehr viel Neues zu erlernen. Genau, eine Partitur ist schriftliche Musik, die Notenmusik, die das Orchester bzw. die einzelnen Instrumente und MusikerInnen nutzen, in der die Komposition für den Film festgelegt ist und die dann genutzt wird, um einzuspielen, ob das auch in der Stummfilmzeit ist, ein live einspielen, vorspielen oder eben auch für die Aufnahme und das Einspielen genutzt wird in der Tonfilmzeit. Im Falle von Vampir ist es so, dass wir die handschriftliche Partitur von Wolfgang Zeller haben, also ein Autograph. Das heißt, das ist Notenpapier, so mit diesen Notenstrichen und die Partitur, die Noten selbst sind von ihm geschrieben in Bleistift. Und sehr interessant ist, dass es auch Anmerkungen und Änderungen in diesem Schriftstück gibt, die dann häufig mit Tinte zugefügt wurden. Es ist nicht ganz klar, ob diese Änderungen, wann diese Änderungen entstanden sind, ob Zeller sie während der Aufnahme und beim Spiel mit dem Orchester direkt ergänzt hat oder im Nachhinein. Das ist tatsächlich was wir leider nicht wirklich nachverfolgen können. Aber genau, also dieses Material, diese Partitur umfasst 102 Blatt für Instrumente, unter anderem, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber unter anderem Klarinette, Fagott, Posaune, Tuba, Schlagzeug, Glocke, Xylophon, Cello, aber auch eine Windmaschine. Also das ist sehr, sehr interessant, um sich dann auch in die, eigentlich durch dieses Stück mehr in sowohl die Kompositionsarbeit, aber auch die spätere vermutlich, also immer mit einem kleinen Fragezeichen verbunden, Spiel- und Aufführungsarbeit dann von Zeller mit dem Orchester reinzufinden.
Sind das typische Instrumente für eine Filmmusik?
Tatsächlich habe ich mir sagen lassen, dass es für Vampir eine recht ungewöhnliche Instrumentierung ist. Also zum Beispiel, dass hier in dieser Partitur keine Flöten vorhanden sind oder auch Oboen komplett fehlen. Das ist doch was wohl in der Musikwelt relativ auffällig und ungewöhnlich ist. Und ein zweites Element ist, dass es einige Instrumente gibt, die nur für ganz wenige Takte eingesetzt werden. Was ich gerade auch noch überlege ist, natürlich ist es auch eine frühe Arbeit im Tonfilm und mit dem Tonfilm, ob das auch ein Experimentieren ist und sich, also in Anführungszeichen, austoben. Oh, was können wir denn alles machen, was in einer Aufnahme, in einer einzigen Aufnahme dann in Anführungszeichen immer auf den Film gebannt ist, als wenn jedes Mal für einen Stummfilm die Musik live dazukommen muss.
Ja, das ist ja noch eine ganz interessante Unterscheidung, ne? Für den,
ja.
Für den Stummfilm, da muss natürlich die Musik anders notiert werden, weil sie immer wieder aufgeführt wird. Für einen Tonfilm braucht man sie ja letztlich nur einmal für die Aufnahme, oder?
Das stimmt. Also, und das ist auch gerade in dieser handschriftlichen Partitur, die wir von Zeller haben, der Fall beziehungsweise die Frage bei vielen, vielen Notizen bleibt weiterhin undeutlich, was sie genau bedeuten. Und andersrum, es sind auch nicht alle Änderungen, die er mit dem Orchester zusammen vorgenommen hat, in schriftlich wiederzufinden. Und das lässt sich sicherlich dadurch erklären, dass zum einen in dieser Spiel- und Aufführsituation zum einen auch gar nicht die Zeit bleibt, um alles ganz, ganz genau zu notieren. Ist ja auch in dem Sinne gar nicht nötig gewesen, denn Zeller hat im Idealfall das einmal nutzen müssen für diese Aufnahme. Und dass es Ideen gibt, um diesen Film oder überhaupt Filme noch einmal später, zu späteren Zeitpunkten live zu vertonen oder auch die Musik zu restaurieren, zu rekonstruieren, ist sicherlich in seinen Gedanken nicht aufgekommen.
Wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die Handschrift richten, es gibt ja einige Notizen, die eine Verbindung herstellen zu dem, was man im Film sehen kann. Kannst du da die Verbindung zwischen der Filmmusik, zwischen dem Schriftstück und dem, was im Film zu sehen ist, nochmal beschreiben?
Es gibt Anmerkungen, die, also Buchstaben oder Wortanmerkungen, die unter anderem auch die Musik mit dem Bild verbinden, also ne, um die Musik, den Ton und das Bild zu synchronisieren. Das heißt, es gibt immer wieder ja eigentlich visuelle Ansatzpunkte. Weiß ich nicht, ein Beispiel ist, dass mit der Hand reingeschrieben wurde, Folge Glocke, Glockenspiel, das Spiel ist durchgestrichen, Folge Glocke und Klopfen. Also es gibt relativ am Anfang des Films auch wieder, als Alan in dieses Hotel kommt, klopft er zunächst an der Vordertür, muss dann ums Haus herumgehen und klopft dann nochmal. Im Anschluss an dieses zweite Klopfen oder vielleicht auch schon davor hört man eine Art von Sensemann, der eine Glocke läutet. Also dass dort auch ganz, ganz klar ist, wo die Musik verbunden werden soll mit dem Bild. Auf einer anderen Seite ist es ganz spannend, dass das Wort Sprache aufgeschrieben ist und dann hinter Sprache so Wellenformen, was sehr, sehr deutlich zeigt, dass die kurzen Dialogstücke, die im Film sind, auch eine Art Musik, sowohl Musik als auch Klang, als Musik und Klang genutzt wurden und so auch in der Partitur dann wieder zu finden sind.
Dann kommen wir jetzt zur Aufführung des Films. Der Film wurde in der restaurierten Fassung mit restaurierter Filmmusik gezeigt beim Festival in Bologna, Il Cinema Ritrovato. Das ist, vielleicht kannst du aber dazu auch noch mehr sagen, das weltweit bedeutendste Festival für Filmrestaurierung, bei dem wir auch immer mal wieder dabei sind. Vielleicht kannst du erstmal zu dem Festival was sagen und dann kommen wir gleich zu der konkreten Vorführung.
Genau, das Festival in Bologna gibt es, ich glaube auch schon seit mehr als 30 Jahren, weit über 30 Jahre. Und es kommen sowohl FilmwissenschaftlerInnen, Filmschaffende auch und Filmbegeisterte aus aller Welt, um sich dort viele Filme in neuen Restaurierungen anzusehen. Aber auch gerade die Archiv- und Restaurierungs-Community kommt dort wirklich zusammen, um wirklich die Arbeiten von den anderen Archiven, von den anderen Restaurierungsbetrieben anzusehen, aber auch Dinge zu diskutieren. Und leider muss ich dann sagen, im zweiten Pandemiejahr 2021 wurde Vampir dort auf der großen Piazza Maggiore aufgeführt mit Live-Musikbegleitung. Also man muss sich das vorstellen, die Piazza Maggiore ist auch das größte und vielleicht auch das schönste Open-Air-Kino auf diesem großen Platz mit einer riesigen Leinwand. Und genau, Timothy Brock, der Komponist und Dirigent, der vor allem spezialisiert ist in der Begleitung von Stummfilmen und auch Musikpraktiken des frühen 20. Jahrhunderts, hat es eigentlich schon seit 30 Jahren so den Wunsch, den Traum um Vampir als in einer Stummfilmversion oder eine Stummfilmversion von Vampir zu machen. Sprich, den Film als Stummfilm vorzuführen, aber eben mit Live-Ton bei der Aufführung. Das war lange nicht möglich, oder er glaubte, dass das nicht möglich war, da er davon ausging, dass die originale Partitur von Zeller wie so vieles verschollen war. Durch Recherche und Kontakte hat sich aber herausgestellt, nein, das ist nicht verschollen, sondern diese Partitur liegt bei uns. Und so ist das ganze Projekt dann möglich gewesen, um sowohl anhand der Schriftstücke die Musik zu rekonstruieren, aber auch zu adaptieren. Denn er selbst sagt, es ist eine rekonstruierte, aber auch eine adaptierte Version von Zellers Partitur. Und adaptiert eben, weil unter anderem nicht alles wirklich vorhanden ist. Die Partitur, die Blätter sind in dem Sinne komplett, aber da Zeller eben Änderungen vorgenommen hat, die nicht alle wirklich dokumentiert sind, oder auch gewisse Sachen, die mit Anmerkungen versehen sind und die vielleicht doch auch nicht ganz deutlich sind und bleiben, dass dadurch einfach doch nicht alles komplett überliefert ist. Das heißt, es war durchaus auch viel Interpretationsarbeit, um diese Musik für Live-Orchester zu bearbeiten. Ich war selbst auch nicht dort, aber es muss eine sehr besondere Vorstellung gewesen sein, da im letzten Drittel des Films auch eine Glocke, Turmglocke zu hören ist und tatsächlich in Bologna dann auch eine der Glockentürme um den Platz herum genutzt wurde, um auch dieses Glockenspiel oder Glockenläuten so authentisch wie möglich Effekt zu nutzen. Ja. Timothy Brock hat auch auf dem Festival einen Talk gegeben über die Restaurierung. Den kann man sich auch tatsächlich noch, wenn man möchte, auf YouTube anschauen. Und er dann auch davon sprach, dass sie dann auch auswählen mussten, welche Glocke es sein sollte im Idealfall, weil die eine klang dann wieder zu modern und die gab es dann nicht und die andere. Und aber natürlich war das auch ein großer administrativer Aufwand.
Ja, das klingt jetzt nach einem sehr besonderen Anlass, aber kommt es grundsätzlich häufiger vor, dass Schriftstücke aus unserem Musikarchiv auch angefragt werden, genutzt werden, um Scores zu rekonstruieren?
Ja, das kommt tatsächlich immer wieder vor. Sicherlich auch von Filmen aus der Stummfilmzeit, also gerade auch Nina Goslar und Arte sind dort immer wieder Personen, die sich bei uns im Musikarchiv vertiefen, teilweise neue Musiken auch aufzunehmen, aber eben auch Musiken zu restaurieren und zu rekonstruieren. Und je nach Projekt kommt das tatsächlich immer wieder vor. Also dass unser Musikarchiv viel von Musikern, MusikerInnen auch genutzt wird, natürlich auch von Forschern und ForscherInnen und tatsächlich auch von Personen, die Filme restaurieren, denn häufig, ich hatte das schon erwähnt, dass auch bei der Partitur von Vampir Andeutungen zum Bild vorhanden sind. Und je nachdem, falls ein Film komplett neu rekonstruiert werden muss, also sprich dieses Puzzle, die Puzzlearbeit, welche Szene gehört eigentlich wohin, kann das auch Aufschluss darüber geben, was wohin gehört.
Ja, wenn wir jetzt schon beim Musikarchiv sind, wir haben den Nachlass von Wolfgang Zeller. Was gehört denn da über die Partitur, die wir jetzt angeschaut haben, hinaus noch dazu?
Wir haben tatsächlich den Nachlass von Wolfgang Zeller im Musikarchiv, der circa 300 Partituren umfasst. Also Notenmaterial, Partituren, Handschriften, Filmmusiken, Partituren für Filmmusiken, aber auch für Theatermusik. Und zudem auch ein nicht ganz kleiner Teil an unidentifizierter Musik. Also da gibt es sicherlich auch noch viel, was weiter recherchiert und erforscht werden kann und könnte. Es ist tatsächlich nicht ganz klar, wie oder von wem der Nachlass ans DFF gegeben wurde. Was wir aber allerdings wissen, ist, dass der Bestand bzw. der Nachlass ursprünglich ins Musikarchiv des Deutschen Filmmuseums kam, also der Institution, die in Frankfurt seit Ende der 70er Jahre ansässig war und ist, vermutlich in den frühen 80er Jahren, denn 1991 hat Dr. Ulrich Rückner den Nachlass bearbeitet, also erfasst. Ulrich Rückner ist Musikwissenschaftler, der in den 80ern seine Dissertation über Filmmusik in Deutschland zwischen 1924 und 1934 geschrieben hat. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit im Musikarchiv, dass wir dort immer auf die Expertise von MusikerInnen selbst angewiesen sind, da wir die meisten bei uns doch eher aus dem filmwissenschaftlichen Bereich kommen oder aus den Kulturwissenschaften. Genau, das heißt, im Archiv von Wolfgang Zeller gibt es auch noch einiges an Rätseln und Dinge, die erforscht werden können und dürfen in der Zukunft.
Dann vielleicht noch mal ganz allgemein zum Musikarchiv gefragt. Was gehört denn da überhaupt alles dazu? Also der Nachlass Wolfgang Zeller ist auf jeden Fall eine besondere Sammlung. Aber mal so ganz allgemein gefragt, welche Art von Objekten befindet sich überhaupt oder sind es überhaupt alles Objekte, die sich im Archiv befinden?
Genau, tatsächlich, wenn wir von Objekten oder Materialien ausgehen, könnte man sagen, haben wir drei Kategorien an Objekten, Objektgruppen im Musikarchiv. Das sind zum einen Tonaufnahmen auf verschiedenen Tonträgern. So haben wir zum Beispiel über 1000 Edison-Walzen aus der Frühzeit des Kinos. Das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie später kennt man die Vinylplatten. Aber wenn die Vinylplatte nicht als Platte, sondern eine Art Zylinder ist und an diesem Zylinder drumherum auch die Tonspurrillen, also das sind Edison-Tonwalzen. Wir haben auch Schellackplatten, auch das grob gesagt frühe Schallplatten. Auch LPs, CDs haben wir, Soundtrack-Sammlungen, das sind individuelle Platten, aber auch ganze Sammlungen von Soundtracks. Die zweite Kategorie wären dann Abspielgeräte und Instrumente, wobei ich dort sagen muss, dass da auch einiges im Gerätearchiv sich befindet. Also auch dort verschiedene Schallplattenspieler, Schellackplattenspieler, auch aus der Frühzeit des Films, auch dort wieder Edison-Phonographen, aber auch selbstspielende Musikinstrumente. Und der dritte Teil, der vielleicht doch der größte auch ist tatsächlich dann auch Schriftgut und Papierdokumente, sprich Partituren, Blattmusik, Originalpartituren zu Stummfilmen, aber auch neue Kompositionen zum Stummfilmen, veröffentlichte Materialien, aber auch Autographen. Wir haben unter anderem auch die Originalmusik, aber dann die veröffentlichte Originalmusik zu Motropolis von Gottfried Huppertz. Kinotheken, die in der Stummfilmzeit genutzt wurden, was einzelne Musikstücke waren, die eine gewisse Atmosphäre oder Stimmung erzeugt haben. Also für Liebesszenen konnte man dann zusammenpuzzeln, welche Musikstücke man wollte oder für dramatische Szenen. Also genau diese Kinotheken. Genau, und da komme ich vielleicht zum letzten Punkt, dass der Nachlass, die Sammlung von Giuseppe Becce sicherlich auch neben der Sammlung, dem Nachlass von Wolfgang Zeller zu den ganz tollen, wichtigen Beständen im Musikarchiv zählt.
Mhm. Über eine der Kinotheken habe ich auch mit unserer Kollegin Daniela schon mal im Podcast gesprochen.
Ja.
Genau. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie die Materialien, die wir im Musikarchiv sammeln, was die für eine Bedeutung für die frühe Filmgeschichte haben?
Wenn ich auch ein bisschen zurückgehe zur Anfangszeit des Filmmuseums, ist tatsächlich das Musikarchiv ein Teil gewesen, der von Anfang an sehr aktiv aufgebaut wurde, gerade um die Verbindung von Bild und Ton in der Frühzeit des Films, aber auch in der Vorzeit des Films zu zeigen und deutlich zu machen, wie deutlich diese Verbindung ist. Und dadurch, dass wir einen großen Fokus doch auch im Musikarchiv auf die Stummfilmzeit haben, Stummfilmzeit, aber eben auch frühe Tonfilmzeit, und das sowohl in den Schriftstücken als auch in den Tonträgern selbst, ist das tatsächlich was eine sehr, sehr wichtige Bedeutung auch für uns im Archiv selbst hat. Auch wenn es vielleicht eines der Archive ist, was gar nicht so deutlich immer im Vordergrund steht, dass wir zum einen das Musikarchiv haben, aber auch, dass es eine wirklich sehr, sehr große Bedeutung hat für die Entwicklung von Film generell. Auch wenn wir da wieder das Beispiel von Wolfgang Zeller nutzen, der in der Stummfilmzeit anfing, aber bis in die 60er Jahre komponiert hat. Und wir haben übrigens auch nicht alle seiner Partituren, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, aber doch durch seine ganze Karriere sich durchzieht, dass das auch als Forschungsgegenstand sehr interessant ist, um zu sehen, wie sich das auch im Laufe der Filmgeschichte, des Filmschaffens verändert hat.
Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch, Eva, und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit DFF-Sammlungsleiterin Eva Hielscher über den Film Vampir, die Filmmusik von Wolfgang Zeller und dessen handschriftlich notierte Partitur, die sich im Musikarchiv des DFF befindet. Wenn ihr euch für filmhistorische Themen interessiert, empfehlen wir euch auch den Podcast Filmgeschichte in Objekten, in dem wir zum Beispiel über eine Kinothek von Giuseppe Becce gesprochen haben. Auch hier im Podcast haben wir schon einige Gespräche rund um interessante Persönlichkeiten der deutschen Filmgeschichte und die Zeugnisse ihres Schaffens geführt. Zum Beispiel haben wir über den Produzenten Arthur Brauner und den Filmplakatkünstler Hans Braun gesprochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch da mal reinhört, und noch mehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich fühle mich stark. Meine Seele ist frei.